Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
Herzlich willkommen zur Episode 25, der vorerst letzten von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk. In unserem Wortsalon geht es ja immer auch um Verortungen und heute widmen wir uns unter anderem der Verortung des Podcasts selbst. Dazu haben wir uns die Autorin und Podcasterin Caroline Kallis eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Caroline Kallis hat ihr erstes Gedicht mit 13 geschrieben und legt jetzt im März 2023 ihren dritten Gedichtband, den Teilchenzoo, vor. Sie hat eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht und Germanistik und Medienwissenschaften studiert. Und seither ist sie im Literaturbetrieb in ganz unterschiedlichen und sehr vielfältigen Rollen unterwegs, nämlich als Lyrikerin, Herausgeberin, Veranstalterin, Leiterin von Schreibwerkstätten, Moderatorin und eben auch Podcasterin. Und mit Caroline machen wir heute einen Podcast über Podcasts, über Formate und wie man sie dehnen kann, über literarische Themen und wie man über sie sprechen kann und schließlich, wie man etwas beendet. Denn wie Dirk schon gesagt hat, das ist unsere vorerst letzte Folge. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Caroline.
Als Podcaster, die eine Heimat an einem konkreten Ort haben, nämlich einen Friseursalon, beginnen wir unsere Folgen eigentlich fast immer mit einer Frage zum Thema Haare. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob du da irgendwas zu hast. Das eine ist, welche Rolle spielen Haare und Frisuren für dich persönlich?
Ich müsste mal wieder zum Friseur. Also mein Verhältnis zum Haaren ist eigentlich, also ich lasse wachsen. Und immer wenn ich zum Friseur gehe, dann ist es immer erstmal, starte ich mit einer Entschuldigung. Ich sage, es tut mir total leid, was da auf meinem Kopf sich alles befindet. Ich müsste mal wieder. Und ja, also insofern finde ich Friseursalons großartig. Das sind ja irgendwie auch so tolle Orte. Und es gibt so, ne, es gibt ja auch einfach fantastische Namen, wie Friseursalons alle so heißen können. Das ist ja schon fast eine Poesie, aber sie sehen mich nicht so oft.
Die Poetologie der Friseursalons, das ist auch ein interessantes Thema. Und deswegen
Max Gold mal einen wunderbaren Artikel zugeschrieben über die Poetologie der Friseursalons und über Namen von Friseursalons. Mhm. Der ist unglaublich lustig. Mhm. Ja. Entschuldigung.
Natürlich haben wir bei unserer Suche bei deinen Texten auch Haare im Gedicht gefunden.
Ja, das gibt es auch. Das weil sie so lang sind, weißt du, sind sie einfach immer und überall, so im Abfluss.
So geraten sie auch mal in den Text hinein, ja. Ja. Hast du vielleicht ein Haargedicht für uns gleich zum Anfang?
Sehr gerne. Beinahe an den Haaren herbeigeschrieben. Hashtag mein Haar ist Brautfarben. Hashtag raufen, raufen. Hashtag du gähnst unter der Perücke. Hashtag ich verstopfe den Ausfluss und Hashtag zünde ein Nest an und Hashtag finde ein Leak in der Bürste und Hashtag leg die Haare zum Trocknen in ein dickes Buch. Hashtag darin flog eine Amsel ins Versteck und in die Archäologien. Hashtag kleinlich, ich weiß. Was sie dort fand, nen Hashtag kam. Hashtag Karrieristen unter den Haaren. Hashtag rasieren. Hashtag shaved. Hashtag Haar ist so fest verankert. Hashtag ist Rasieren die Kür. Hashtag alles plus Horn.
Ja, vielen Dank für diese erste Einleitung zu Haaren im Gedicht. Wo hast du diese Hashtags her? Gibt es die quasi wirklich? Hast du die gesammelt aus dem Netz oder hast du die erfunden?
Nee, man müsste die vielleicht mal suchen. Ja, ne? Ja. Aber sie sind tatsächlich erfunden. Aber es ist ja einfach irgendwie diese große Lust an diesen Hashtags, die einfach so unendlich sein können. Ne? Also sie einfach Wort aneinander rein. Und das war so die Lust an dem Gedicht natürlich auch so ein bisschen. Ja.
Ich habe tatsächlich ein wenig im Netz gesucht nach Gedichten, in denen Haare vorkommen. Mhm. Und ich bin auf einen deiner Gäste gestoßen,
ja.
Da du ja in deinem Podcast das Quiz als Format benutzt, möchten wir dich jetzt auch quizzen.
Okay.
Und du bekommst jetzt eine Quizfrage. Ist ein bisschen schwieriger als bei dir, denn du machst ja immer ein Multiple Choice. Bei uns bekommst du eine gerade Frage, aber du hast mehrere Versuche.
Okay, schön.
Von welchem deiner Quizgäste stammt das folgende Gedicht? In den alten Büchern sind die Liebenden vor Liebe oft wahnsinnig geworden. Ihr Haar wurde grau, ihr Kopf leer, ihre Haut fahl, vor Liebe lese ich.
Das ist schwer. Aber ich, also, ne, ich, so wie es meine Gäste auch immer machen, versuche ich jetzt laut zu überlegen, was da passiert. Ich versuche sozusagen auszuschließen, wen ich denn tatsächlich als Gast hatte, der Gedichte schreibt. Das waren nicht so viele, ne? Also ich denke an Max Czollek, an Raoul Schrott, Nancy Hünger, Ulrike Almuth-Sandig, Uljana Wolf, Michael Fehr. Nein?
Nein.
Immer noch nicht?
Immer noch nicht.
Vielleicht kleine Hilfe, es war aus den letzten, ne? Aus
ja.
Aus den mehr der weniger.
Nora Bosson?
Nein.
Siehst du mal, wie viele Lyrikgäste doch da waren am Ende des Tages.
Ja, es ist keine reine Lyrikerin, die du zu Gast hattest.
Ja, ich denke,
es ist eine Frau.
Es ist eine Frau. Ursula Krechel.
Richtig.
Ja.
Das ist von Ursula Krechel, das Gedicht Nachtrag aus dem Band Ungezürnt Gedichte.
Ach toll.
Und du bekommst einen Preis für die Antwort.
Wow.
Das musst du jetzt mal kurz
das ist ja toll.
Besprechen, was du da kriegst und tust.
Genau, also das ist natürlich toll, weil meine Gäste kriegen keine Preise, weil wir ja immer nur digital zugeschaltet sind. Insofern ist das jetzt eine tolle... Toll im analogen Leben und ich habe eine wunderbare kleine Tasche vor mir stehen mit Blüten darauf und Blättern und die löse ich jetzt mal, den kleinen Knoten und noch mehr Blüten und Blätter. Oh nein, wie toll! Es ist eine Strumpfhose, ganz fantastisch, Silke Hammer mit bunten Blumen in meinen Lieblingsfarben Senfgelb, Rot und... Ja, Malve Lila. Wunderschön, tausend Dank.
Sehr gerne.
Schon toll.
Ja, die hat natürlich auch einen kleinen Hintergrund, diese Strumpfhose und auch die Tüte. Du hast das ja schon sehr schön beschrieben, nämlich die Blumen. Deine Website ist jetzt seit kurzem neu bebildert. In der alten Version gab es aber noch mehr Blumen.
Genau.
Auf deinen Kleidern, in deiner Hand. Und dann hast du diese CD gemacht, das Blumenbuch. Mhm. Warum so blumig?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wurde das schon mal gefragt und eigentlich habe ich gar keine gute Antwort darauf. So, es ist also keine Metaebenen-Antwort irgendwie. Fühle mich darin einfach tatsächlich wohl und ich glaube, es ist vielleicht auch, hat sich so dann herauskristallisiert, so als Gegengewicht zu meinen Gedichten, die ja oft irgendwie als drastisch, eklig, ne, sehr, sehr stark empfunden werden, ne, wenn sie auch mit Vergänglichkeit thematisieren und so weiter. Und vielleicht war das irgendwie immer auch so ein Gegensatz, ne, das irgendwie stark zu halten, dass es nicht ganz so trübe ist mit mir.
Sprechen wir doch in dem Kontext auch mal kurz über das Blumenbuch.
Mhm.
Dieses Blumenbuch ist ja eine Hybrid aus Text und Song. Wie kam denn die Musik dazu? Du wolltest ja ursprünglich, wie ich gelesen habe, einfach nur deine Gedichte als Hörbuch herausbringen.
Das stimmt, also es war echt auch so ein... entstehen im Laufe des Weges irgendwie. Also meine Gedichte sind ja wahnsinnig rhythmisch gearbeitet. Also ne, wenn ich die laut vorlese, glaube ich, erschließen sich auch immer noch mal neue Zugänge, als wenn man sie nur auf dem Papier stehen hat. Deswegen war mein Gedanke, sie tatsächlich ne, im Tonstudio einfach mal so richtig professionell einzusprechen, damit man irgendwie hört, wie das rhythmisch klingt, damit man meine Stimme hört und wie das wo betont ist, wie das wo eben rhythmisch gearbeitet ist und und dann kam das so zustande. Also mein Mann will immer gar nicht so sehr, dass ich ihn erwähne, aber der ist eben auch in dem vielen, was er tut, auch musikalisch total interessiert und versiert und dann haben wir einfach mal so versucht, das was drunter zu legen und dadurch, dass das so rhythmisch gearbeitet war, war einfach total krass zu sehen, wie du ganz leicht so Klangteppiche unten drunter legen konntest, die so dann ja sich so total gut ergänzt haben.
Also finde ich schon auch erstaunlich, dass das so gut funktioniert, weil deine Gedichte sind ja für sich genommen schon sehr komplex auch und haben auch eine, also ich würde jetzt sagen, auch eine musikalisch-rhythmische Struktur. Das heißt, es ist gar nicht so ungefährlich, da jetzt noch eine Musik dazu zu tun. Ja. Das könnte sich auch beißen, aber es funktioniert das sehr, sehr gut und ich finde das sehr empfehlenswert. Das gibt es, glaube ich, im Netz noch zu hören.
Auf jeden Fall.
Man kann es, glaube ich, auch als CD dann kaufen. Oder?
Als CD? Nee, es gibt es nicht gepresst. Haben wir nicht gemacht, aber genau. Also du kannst es auf meiner Homepage kann man es hören, man kann es auch bei Spotify hören. Also es ist eigentlich ganz gut zugänglich.
Ja, und da hören wir jetzt aus deinem neuen Blumenbuch einen Track mit einem Gedicht namens Kleine Grammatologie. Ein Gedicht, das sich auch in deinem letzten Gedichtband Schatullen und Bredouillen befindet, und zwar dort ganz am Ende.
Kleine Grammatologie. Nein, das steht hier nicht geschrieben, denn ich ahme Schrift nur nach. Und die hat nicht A, nicht O, und die liest sich manchmal so. Ich gerinne nicht zu Text, nein, ich gerinne nicht zu Text. Ich verstolpere meinen Einsatz, ich verholpere das ABC, bin der Dinge nicht geläufig, darum schreibe ich sie hier auf. Nein, das weht hier nicht gestieben, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein, das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Nein, das weht hier nicht gestieben, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein, das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Ich gerinne nicht zu Text. Ich gerinne nicht zu Text.
Ich wollte nochmal zu dem Blumigen kommen, weil mir natürlich da gleich auch ein bisschen so diese Klischee-Vorstellung von Blumen und Frauen gefallen ist. Mhm. Und dieses Thema von dem Klischee der Blumen und der Weiblichkeit, was du, mit dem du ja auch arbeitest und ein bisschen spielst natürlich auch auf deine Art und Weise. Ja. Aber es ist ja schon auch so eine Art von Selbstdarstellung, die du da betreibst und die sowohl in den Gedichten vorkommt. Ich habe die übrigens gar nicht als so todesnah und schmutzig empfunden, sondern... ganz im Gegenteil, als eher als sogar auch leicht und sogar als eine gewisse Blumigkeit in der Sprache, könnte man auch sagen.
Schön, das freut mich. Aber genau, ich finde es total interessant, es ist ja eigentlich eine Frage dann auch wiederum, wie du sagst, ne, was ist eigentlich so eine Darstellung oder Selbstdarstellung tatsächlich ja dann auch, ne, von Autoren, Autorinnen. Ich hatte es auch in meinem Podcast mal mit Mara Genschel. Ich weiß nicht, ob man die da draußen kennt, die auch Lyrikerin ist und die beim Ingeborg-Bachmann-Preis jüngst gelesen hat, wo sie so einen Bart aufgeklebt hat.
Genau.
Und sie hat, und auch ihr Autorinnenbild ist ästhetisiert, aber ganz anders, weil sie immer so mit so einem verwischten Lippenstift, also der Lippenstift ist so halb über einem Gesicht, nur quasi nicht dort, wo er hin soll. Und so kamen wir darüber ins Gespräch, ne? Also was, wie zeigt man sich, was ist vielleicht irgendwie auch ein Versteck, was ist, wo spielt man vielleicht auch, ne, mit gängigen Ästhetisierungen oder auch geschlechtlichen Ästhetisierungen oder eben auch nicht. Also all das, klar, spielt da sicherlich mit rein. Ne? Mhm. Aber ich glaube, man kann es sicherlich irgendwie schon so als Bruch wahrnehmen, sozusagen, was mein Autorinnenbild ist und was vielleicht in den Texten passiert. So, ne? Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Kontrast oder Spannungsverhältnis.
Kommen wir nochmal zu deinen Anfängen als Lyrikerin zurück. Auf deiner Website steht, ich habe es ja vorhin gesagt, du hast dein erstes Gedicht mit 13 Jahren geschrieben. Worum ging es denn in diesem Gedicht?
Liebe, 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 würde ich sagen. Und die Welt ist ganz, ganz schlimm. So würde ich das zusammenfassen.
Liebe, Liebe, Liebe und die Welt ist ganz, sehr schön. Wir würden jetzt gerne mal eine aktuelle Kostprobe von dir hören. Und zwar wirst du uns jetzt was vorlesen aus Schatullen und Bredouillen, ein wahrer Zungenbrecher. Das ist dein zweiter Band, 2019 erschienen und wie all deine Bände bei Schöffling und Co.
Mein Bauch ist mein Alles an Welt. Wir legen die Bäuche ineinander, sind die Schnittmenge unserer Bäuche, sind gegenseitig Verschlucktes, indem wir uns essen, in die Magenwanne tauchen, uns einander verdauen. Nichts stößt uns mehr aus. Ich wachse in dich hinein, bin drin, ein Schwamm, noch dein warmer Speichel, der mich wäscht und warm hält. In meinem Bauch eine Sprechblase, die flüstert immerzu in den Bauchraum. Habe etwas nach innen verlegt. Mein Bauch ruft nach Toastbrot und Butter, aber nichts kommt mehr, bitte, nur du. Du bist der Nabel, durch den ich nicht komme. Das Schrumpfen der Welt auf wenige Millimeter. Sei ein gelehriges Ding. Sei ein gelehriges Bumm. Stell dich nicht und hab dich nicht und halt den Rücken frei für Ratschläge und Sammelbände aus immergrüner Sprache. Sonderwo. Die Welt ist Schmück. Komm auf nen Zweigding. Halt dich fromm und sei nicht bumm und racke dich an Beulen ab, die dich ein ganzes Stück vom Schmück gekostet haben.
Zwei Gedichte aus Schatullen und Bredouillen. Das ist erschienen, wann war das noch?
2019.
2019 im Schöffling Verlag. Vielleicht die erste Frage überhaupt, wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Titelfrage, ich liebe die Frage nach Buchtiteln. Das ist jedes Mal, also der allererste Band, der hieß ja Fünf Sinne und nur ein Besteckkasten. Und der war irgendwie total früh da und der saß und der war's. Und so. Und seitdem tue ich mich mit Titeln immer super schwer. Es ist immer total die schwere Geburt. Hier Schatullen und Bredouillen, das ist tatsächlich aus einem Gedicht entnommen, das hier drin vorkommt. Und ja, es war ein harter Kampf damals mit Klaus Schöffling, ich nenne es euch hier aus dem Gedicht Neues Blumenbuch, wollte er die Zeile Unser Rheinacker-Lamour als Buchtitel. Mhm. Und darüber haben wir lange diskutiert, dass wir sagten, das versteht doch überhaupt gar kein Mensch. Aber er so, nein, das wäre es und so. Und ja, also so gab es Kämpfe und auch mit dem Buch, was jetzt erscheint, war auch lange Gedankengänge, weil man will halt irgendwie alles, was einen so umgetrieben hat, quasi in einen Titel packen. Mhm. Und das funktioniert ja, also es kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, ne? Sondern immer nur so ein Teilaspekt sein. Aber ich finde den Titel sehr, sehr passend, weil es in dem Band viel auch um kleine Räume geht, ne? Oder um Aufbewahrungsverhältnisse, diese Schatullen, und eben ja lauter allerlei Bredouillen, in die man geraten kann. Also insofern fand ich das doch am Ende sehr passend und klanglich natürlich auch sehr schön.
Ja, der Wortklang spielt ja bei deinen Texten auch eine große Rolle. Man merkt es natürlich besonders, wenn du es eben liest. Das heißt, wahrscheinlich muss man diese Texte entweder gelesen hören oder vielleicht sich selbst vorlesen auch manchmal. Mhm. Was ich auch interessant finde, das ist zum einen aber auch inhaltlich dieser Rückzug auf dieses Kleine, das Nahe, das ist bei der Neuen noch stärker, reden wir später drüber, aber dem ist es natürlich auch in den Schatullen. Mhm. Was auch sehr oft dort vorkommt, ist der Garten, die Landschaft. Mhm. Ja, es ist schon so fast ein bisschen eine abgeschlossene Welt, die auch so ein bisschen ganz eigenwillig ist, in der viele Momente der Moderne, sage ich mal, gar nicht vorkommen. Mhm. Ja? Also bei dem Hashtag-Gedicht ist der Hashtag noch vorgekommen, ja, in der Tat. Aber ansonsten, also von Handys über Autos, Straßenbahnen, also diese ganzen Großstadtthemen, die kommen da gar nicht so vor. Ist das so ein bewusster Prozess, dass du das irgendwie alles bewusst draußen hältst aus deinen Gedichten, dich auf anderes, auf dieses Nahräumige konzentrierst?
Interessante Beobachtung. Als bewusste Entscheidung würde ich es nicht sehen, aber was mich durch den Band so ein bisschen getragen hat, ist tatsächlich dieses Nachdenken über Räume und was die mit uns machen sozusagen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel hat mich die Bundeskulturstiftung eingeladen, auf die Schwäbische Alb zu gehen einige Tage und darüber zu schreiben. Und was schreibt man da? Was schreibt man über die Schwäbische Alb? Und das hat mich aber dann doch irgendwie total abgeholt, weil da ist ja nochmal eine ganz eigene Welt. Ne? Und wie du sagst, vielleicht nochmal abgeschotteter von all dem. Und gleichzeitig finde ich dann so spannende Fragen, wie in dem ersten Gedicht, das den Band eröffnet, also wo eine Frauenfigur immer wieder auf den Berg hinaufgeht und Dinge schultert, ne? Wie das sozusagen früher war, wo wirklich wo die Alp fernab von der Zivilisation war und dort auch Ware hinkommen musste und also solche Momente. Aber tatsächlich, was ich auch immer gerne als Bild benutze, ist, dass mir in dieser Zeit, als die Gedichte entstanden sind, so ein bisschen wie der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und das ist ja auch eine räumliche Metapher, mit der wir arbeiten sozusagen. Oder dass wir in unterschiedlichen Räumen uns unterschiedlich verhalten. Ne? Also dass wir uns in der Kirche anders verhalten als im Büro und im Schlafzimmer anders als sonst wo. Also ne, was machen all diese Räume mit uns? Was machen räumliche Metaphern mit uns? Und ja, all das ist so ein bisschen damit hinein gewoben.
Mhm. Mhm. So, auf den allerersten Blick erscheint das ja manchmal durchaus so als fast so eine kleine Idylle, aber wenn man dann genauer guckt, unter der Idylle passieren natürlich unglaublich viele Dinge, sind fast so ein bisschen so Bimmelbilder manchmal für mich, also, wo so ganz viele Dinge gleichzeitig passieren und die Sprache an sich ist natürlich schon auch eine moderne Sprache oder eigentlich muss man sagen postmoderne Sprache eher, oder? Die fragmentiert, bröselig, brüchig, teilweise surrealistisch oder manchmal auch so ein bisschen märchenhaft verwunschen, das kommt auch vor, ne? Und, aber auch sehr sprachwuchernd, voller Geäst und Getier und was da alles passiert, aber gleichzeitig unter diesem, wie gesagt, diesen natürlichen Dingen geht es eben auch um Vergänglichkeit, Verfall. Also ich glaube, es ist ein ganzes Kapitel in diesem Buch, was ich da mit diesem Thema, auch Tod irgendwie, es ist so ein Thema, was aber, da muss man erstmal irgendwie hinkommen von dem ersten Eindruck, glaube ich. Ne? Wie bist du quasi auf diese Art von Sprache gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, es ist immer nicht ganz einfach für sich selbst, das so ne, auseinander zu dividieren, wie das entstanden ist. Aber ich glaube, es gab so ein paar Momente in meinem Leben, die das immer wieder so ein bisschen umgewälzt haben, sage ich mal. Ne? Oder die Sprache neu austarieren wollte. So. Und ich glaube, der erste Moment war tatsächlich so in dieser Jugend, wo ich erste Gedichte gelesen habe, wo es in Ladenburg, wo ich wohne, ist ein ganz kleiner Ort und da gibt es eine Stadtbibliothek und da gab es früher so ein ganzes Regal voller Lyrikbände und ne, da habe ich einfach alles gelesen, was es so gab. Und da war Else Lasker Schüler, eine, die mich so wahnsinnig früh begeistert und berührt hat, weil ne, Liebe, 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 wie kannst du über etwas schreiben, ohne nur zu sagen, ich liebe dich? Also ne, das ist so, also was ist mittels Sprache noch möglich, das genauer zu wenden, das nochmal irgendwie anders anzuschauen. So, ne? Dieses Gefühl, diese Innerlichkeit, für die wir im allerersten Moment keine Sprache haben, der mit diesen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, also so, ne? Und das war irgendwie so, wow, das war so der erste Moment, wo ich so ins Schreiben kam. Und dann würde ich sagen, wie du, Silke, ja vorhin schon sagtest, da habe ich ja bei Suhrkamp gelernt und das war so der erste Moment, mit Gegenwartslyrik in Berührung zu kommen. Ne? Also Silke Scheuermann hatte da gerade debütiert und so weiter. Und das war dann auch nochmal so, okay, das ist nicht nur 1900 zu irgendetwas, sondern das ist heute. Und was passiert heute eigentlich damit? Und so, also man kann, glaube ich, einfach sagen, tatsächlich durch viel Lektüre, also lesen, ganz viel lesen, was haben da Leute schon ausprobiert und ja, und dann tatsächlich so im Ausprobieren, weil das finde ich ja ganz spannend, dass viele auch heute ne, kreatives Schreiben studieren oder Workshops machen und so. Und da war ich tatsächlich immer Autodidaktin. Also das im Guten wie im Schlechten vielleicht. Ne? Also im Guten, ich habe mich einfach austoben können und habe tatsächlich mir immer so auf dem Papier jede Freiheit genommen, die ich mir nehmen wollte. Aber klar ist das dann vielleicht auch immer, ist dann spätestens im Lektorat die Frage, wohin damit, ne?
Also das Lektorat stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor bei meinen Texten. Aber in der Tat, wie du sagst, eben dieses Ausprobieren, das finde ich natürlich auch einen ganz wichtigen Moment. Man merkt das auch, man hat fast das Gefühl, man guckt dazu, wie du Dinge ausprobierst. Es ist wirklich auch eine spielerische Leichtigkeit, die da drin steckt teilweise, auch wenn es teilweise um schwere Themen geht. Also diese Art von Fantastik, die finde ich irgendwie auch gar nicht so oft in der Gegenwartslyrik wieder. Und natürlich finde ich interessant, dass zumindest bei einem Gedicht, ich glaube Fälle und Fliegen, verweist du direkt auf Ernst Jandl.
Ja.
Deswegen mal die Frage, welche Bedeutung hat der Jandl für dich?
Ja, Jandl und Mayröcker, ne? Die ein Paar waren, beide wahnsinnig wichtig, würde ich sagen. Ne? Also Mayröcker auch einfach in dieser überbordenden Sprachgewalt und Lust und Neuerfindung von Wörtern. Und Jandl natürlich tatsächlich auch diese Bühnentauglichkeit eigentlich von Sprache sozusagen. Ne? Was ist auf der Bühne auch mit Sprache, Klang, Ton, Variation möglich? Ne? Also der Ich finde ja tatsächlich, also das ist ja sozusagen immer so meine Schnittstelle von Veranstaltungen machen, aber auch selbst auf die Bühne treten. Und da finde ich immer so spannend, irgendwie, wenn ich auch mal irgendwie Uniseminare über Lesungen oder so Veranstaltungen gebe, dann lande ich ganz oft bei Ernst Jandl, ne? Weil der auch einfach so eine wahnsinnige Professionalität hatte, auf der Bühne, aber auch hinter der Bühne. Ne? Da gibt es dann schon ordentlich Verträge, was, wann, wie, wo, welches Mineralwasser und so weiter. Also deswegen auf vielen Ebenen finde ich den toll. Und ich finde auch seine Frankfurter Poetikvorlesung vom Öffnen und Schließen des Mundes, glaube ich, ne? Ja. Faktencheck. Die ist auch ganz, ganz großartig, ne? Die eben einfach das auch alles, ja, darüber nachdenkt, ne? Was kann Sprache auf der Bühne sein, ne?
Also auf jeden Fall ist der Sprachklang ist wirklich elementar wichtig bei dir, ja.
Ja.
Also dann hast du wahrscheinlich den Klang auch beim Schreiben schon im Kopf irgendwie.
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Ja, in diesen Texten kommen eigentlich verhältnismäßig wenig Menschen vor. Also bei dem Bauchtext kam mal der Bauch vor, aber es sind dann auch so Körperteile, also so ein bisschen reduziert. Es gibt sehr, sehr wenig Ich.
Ja. Also
da bei dem Bauchtext gab es mal einen, aber ansonsten nicht so viel.
Aha.
Aber ein sehr, sehr viel Wir. Texte. Wer ist eigentlich dieses Wir in deinen Texten?
Spannend, also weil ja sozusagen das Wir jetzt im kommenden Buch nochmal noch stärker, aber wir kommen vielleicht später darauf. Ja, es gibt ganz viel Wir und ganz viel Du, glaube ich. Vielleicht ist das so ein, da müsste ich selbst sozusagen mich interpretieren. Also vielleicht ist das so ein Fernhalten oder irgendwie ein Transformationsprozess sozusagen, ne? Von Dingen vielleicht nicht zu nahe an einen heranlassen und sie anderen Menschen zuschreiben. So. Ich finde es ja ganz interessant. Es gab ja, darüber denke ich immer noch nach, und vielleicht ist das eines dieser Mechanismen von Lea Schneider, gibt es so einen kurzen Essay über Scham. Und sie sagt, sie glaubt, heutige Gedichte sind so wahnsinnig verklausuliert, um sozusagen, also wisst ihr, wie so eine Mauer aufzumachen, also gar nicht zu nah an sich heranzulassen. Das fand ich eine ganz interessante Überlegung, ob das vielleicht auch ja, so ein Mauerungsprozess ist, ne? Also so, und ich glaube, es ist vielleicht auch von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich so ein bisschen, ne? Aber ja, ich glaube, es ist immer sozusagen der Blick auch ins Gegenüber. Also ne, ich glaube, es ist ganz oft so der Blick auf andere so und nicht nur irgendwie dieses Ich bespiegeln so. Oder, vielleicht so.
Sprechen wir mal über Themen und Sujets deiner Gedichte. In den Gedichten geht es ja viel um den Körper, gerade auch um den weiblichen Körper. Michael Braun hat da mal, finde ich, was sehr Schönes zugeschrieben. Ich glaube, es war über deinen ersten Gedichtband. Da hat er geschrieben, dass du eine neue Stimme bist, die eine sehr sinnliche, burleske, auch mit Obszönitäten kokettierende Poesie des Körpers entwickelst. Kann ich absolut genauso, wenn ich deine Gedichte lese, unterschreiben. Der weibliche Körper, ist das tatsächlich eins deiner Kernthemen?
Ja. So, ganz basal, ja, auf jeden Fall. Also es war, ich habe so unterschiedliche Momente im Kopf gerade, also dass ich denke, damals wurde ja tatsächlich auch gesagt, beim ersten Band irgendwie die Charlotte Roach der Lyrik, also was natürlich sehr, 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 sehr stark ist. Und dann weiß ich auch noch, dass die Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig auf der ersten Buchmesse auf mich zukam, also mit diesem ersten Buch, und sagte, wow, das hätte ich mich so gar nicht getraut. Und das hatte ich tatsächlich so gar nicht erwartet, also dass das tatsächlich etwas ist, wo man vielleicht heute, also es sind jetzt, rechne, 8 Jahre später, vielleicht auch nochmal anders drüber spricht, aber tatsächlich dem weiblichen Körper so den Raum zu geben, so zu offenbaren, auch in seinen Eigenheiten, auch vielleicht in sowas wie Alltäglichkeiten, Hässlichkeiten in Anführungszeichen und so weiter, den Raum zu geben, dass das doch so ein ungewöhnlicher Moment war. Aber es war nicht bewusst als Provokation gesetzt oder so, sondern ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sehr viel Natur vorkommt. Mhm. Ich habe sehr viel Obst auch gesehen. ist es Obst? Weil du ja auch über Vergänglichkeit und Tod und so, und das Obst ist natürlich etwas, was auch sich sehr eignet, um Vergänglichkeit, Verrottung, ich weiß nicht, das zu beschreiben oder so, aber was ist das Obst?
Was ist mit dem Obst? Das ist eine total gute Frage.
Ja, es hat einen Kern, ne?
Ja, genau, es hat einen Kern, das ist ja auch immer was mich zur Seite beschäftigt, aber Ja, ich glaube, es ist, wie du sagst, also es steht ja für viel alleine, also wenn du dir ein Stillleben vorstellst, ne, ist ja auch immer eigentlich meistens irgendwie ein Obst dabei, ne, was dabei ist, so zerfallen und gleichzeitig steht es so was für, ne, frische Gesundheit und ist dann doch immer so ganz nah daran, schnell zu kippen. Also ich glaube, es ist echt so ein Momento Mori irgendwie auch und gleichzeitig natürlich auch, jetzt komme ich wieder vielleicht, also gleichzeitig aufgeladen auch mit Sexualität. Also weißt du, wenn man sagt, die Pflaume so, oder ne, die Zucchini oder so, also dass es auch da immer wieder Schnittstellen zur Körperlichkeit gibt.
Ja.
Mhm. Wir hören nochmal einen Track aus dem neuen Blumenbuch mit dem Titel Hirtendichtung, ein Stück, das auch in Schatullen und Bredouillen, dem letzten Gedichtband von Caroline Kallis, vorkommt.
In Hirten gesteckt, in Lämmlein, in Geißlein, zur nachtgebender Zeit, die Bresche geschlagen, ja, meck, meck, meck. Ich hab die Idyllen in Weiden verpackt, in Säcklein mit Teig und mit Mehl, die Kirschen von anderer Seite, ja, ja. Ich hab diese Worte, die Milch nicht ertragen, die Alm nicht voll Hirten und Mägden, und Zwederlesen geht so. Ich hab eine Meise anstelle der Scheide. Ich hab eine Weise anstelle der Scheide. Ich hab eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle, die Weiden am Morgen und Messer anstatt eines Hirtstabs gesetzt. Ich hab eine Meise anstelle der Scheide. Ich hab eine Weise anstelle der Scheide. Ich hab eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle, die Weiden am Morgen und Messer anstatt eines Hirtstabs gesetzt und bin nicht älter geworden. Und bin nicht älter geworden. Ich hab eine Meise anstelle der Scheide. Ich hab eine Weise anstelle der Scheide. Ich hab eine Kugel und Heiterkeiten an dieser Stelle. Ich hab eine Meise anstelle der Scheide. Ich hab eine Weise anstelle der Scheide. Ich hab eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle, die Weiden am Morgen und Messer anstatt eines Hirtstabs gesetzt. Und bin nicht älter geworden.
Ich finde ja immer interessant, wir haben das einige AutorInnen gefragt, die bei uns im Podcast sind. Bei dir finde ich es besonders interessant, der Ort, wo man schreibt. Mhm. Wenn man jetzt sich mit deinen Gedichten beschäftigt, dann hat man so ganz naiv eigentlich gleich so ein Bild, du sitzt in so einem Garten und schreibst. Aber ich weiß auch von dir, dass du andere Schreiborte hast, die ich sehr interessant finde. Wo schreibst du?
Ja. Genau, ich habe ja, früher hatte ich immer so eine ganz klare Antwort darauf. Ich habe ne, immer im Zug geschrieben, weil ich in der Kleinstadt wohne, in der Nähe von Heidelberg, und immer nach Frankfurt gependelt bin, jahrelang, jahrzehntelang, und da war immer so die beste Zeit. Es war eine Stunde einfach und du konntest lesen, du konntest schreiben, und ich hatte da auch irgendwie die Konzentration. Es war irgendwie der Ort. Und ja, mit der Pandemie war natürlich irgendwann klar, man muss neue Schreibgewohnheiten finden. Es hat dann doch ganz erstaunlich gut geklappt, so finde ich. Ne? Also früher habe ich auch immer nur handschriftlich geschrieben. Das neue Buch ist wirklich hauptsächlich am... Nee, stimmt gar nicht. Halbe vielleicht. Aber doch auch viel am Computer entstanden. Und insofern, ja, hat es sich verändert, aber mein bester Schreibmoment ist immer noch unterwegs.
Immer noch
also
unterwegs.
Also zu Hause sich an den Schreibtisch setzen. Ich bewundere die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr Matthias Navrat kennt, der ist auch Romanautor und war auch Gast bei mir im Podcast. Und der ist jemand, der setzt sich jeden Morgen um 7 an den Schreibtisch und arbeitet bis. Klar, es ist vielleicht in der Prosa auch nochmal anders, aber ich habe tiefste Bewunderung für diese ja, Konzentration, für diese Disziplin und auch für den kreativen Moment, der sich so im Alltag umsetzen lässt. Ist so ein bisschen wie mit Sport. Wenn du den in den Alltag integrieren kannst, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, weißt du, ist das Beste. Aber ja, so ist es immer wieder auch ein Ringen, den Schreibmoment zu finden tatsächlich für mich. Also, weil ne, wenn sozusagen all das, was ich tue, 100% sind, dann ist Schreiben vielleicht 5-10% so im Alltag. So, ne, weil alles andere doch einfach viel mehr Zeit einnimmt und dann natürlich irgendwie auch die Kreativität an irgendeinem Zeitpunkt des Tages dann natürlich auch nicht mehr so da ist.
Also das ist, finde es auch interessant, was du gesagt hast, irgendwie, dass das nur so 5-10% ist, dein Output, weil ich kenne das auch so. Also ich finde es auch unglaublich schwierig, zu Hause zu sitzen und dann konzentriert am Rechner zu arbeiten, strukturiert. Ich glaube, Romanautoren können das in der Tat besser, die müssen das auch besser.
Arbeitest du auch im Zug, Dirk?
Ja, wenn ich eine längere Zugfahrt habe, ja. Also ich sag mal, jetzt im Nahverkehr ist es schwierig, ne, wo du mal so 10 Minuten Slots hast. Aber wenn man eine Stunde Zugfahrt hat, dann eigentlich, weil es ist wirklich so ein störungsfreier Raum.
Total.
Und das ist, glaube ich, das Interessante daran, was man, glaube ich, auch gerade fürs Gedichtschreiben wahrscheinlich braucht, ne? Dass du so einen abgeschlossenen, störungsfreien Raum hast, wo halt nicht andere Tätigkeiten reinkommen und nicht ständig jemand anruft und da noch eine Mail reinploppt und so weiter. Ne? Genau. Aber in der Tat hätte ich auch eher auf den Garten getippt
dir. Ich habe gar keinen Garten.
Du hast gar keinen. Das enttäuscht mich jetzt wirklich. Ja. Das bringt mein Bild total ins Wanken.
Ja, das.
Ich habe gedacht, ich pflanze so Blumen an und so.
Wir haben uns das so als Idylle vorgestellt: Ladenburg, so eine Kleinstadt. Du hast da so einen riesigen Garten, in dem du dann wirklich ganz nah an die Dinge rangehst, die Erde und die Pflanzen, die beobachtest.
Nee. Ich wusste es ja ein wenig von dem Zug und finde es super interessant, weil ich im Zug überhaupt nicht arbeiten kann. Ja. Und ich halte es da eher so ein bisschen mit Virginia Woolf: ein Zimmer für sich allein, ein Schreibtisch ist unglaublich wichtig, also für mich, um zum Arbeiten zu kommen. Aber genau, ein bisschen größer den Kosmos gezogen, aber doch im Mikrokosmos geblieben. Du lebst in Ladenburg oder in der Nähe. Ladenburg ist eine Kleinstadt, ich glaube 13.000 Einwohner. Ich habe mir mal die Website angeschaut. Die Kleinstädte sind ja, also das ist schon wieder ein bisschen vorbei, aber eine Zeit lang waren die Kleinstädte sozusagen ein totales popkulturelles Thema, in dem viele Serien angesiedelt waren, weil man in diesem Mikrokosmos oder auch Romane, Serien, alles Mögliche, weil man in dem Mikrokosmos unglaublich gut Charaktere entwickeln kann und einfach so einen kleinen Erlebnisraum hat. Ist für dich der Mikrokosmos auch ein gutes Milieu, um daraus kreativ zu arbeiten? Oder braucht es schon auch die pulsierende Großstadt mit all ihren vielleicht auch überladenen Reizen?
Ja. Ich glaube, es hat von beidem was. Also für mich war so tatsächlich, Zugfahren ist ja, kannst du ja schon fast wieder metaphorisch sehen, weil es war so zwischen den beiden Welten. Ne? Also du hattest diesen Mikrokosmos und ich hatte Frankfurt, so wo alles los ist und wo du kommst in den Kaisersack und es ist die Idylle ist
dahin.
So. Nichts mehr mit Blumen und Garten. Also und vielleicht ist das auch so ein Kontrast, der in den Gedichten sich wieder gespiegelt hat, so, ne? Dass man sagt, okay, es hat diese blumige, diese idyllische Seite und es hat irgendwie diese drastische Seite vielleicht auch. Ja, für mich ist tatsächlich zum Arbeiten lang, also da ist nicht die Inspiration, so würde ich das, also nein. Okay. Nein, also ne, ich finde, man kann da gut leben und das Tolle finde ich tatsächlich auch, dass in der Kleinstadt anders als vielleicht in der Großstadt, dass man da auch noch was so auf die Beine stellen kann. Also, ne, dass es da jetzt irgendwie seit 2017 Literaturtage gibt und wir so eine Reihe haben und so weiter. Also das sind Sachen, die gab es da vorher einfach noch nicht. Und du findest Gleichgesinnte, ne, mit dem Buchhändler und der Stadtbibliothekarin und noch jemand anderem, der schreibt vor Ort und da hat man Lust und es ist einfach nicht besetzt und du kannst was auf die Beine stellen und das Publikum ist auch da, weil, ne, so, und da ist Ladenburg dann, ne, bildungsbürgerlich genug, dass du da immer auch ein schönes Publikum zusammenbekommst, weil eben nicht 30 andere Veranstaltungen sind am Abend. Also so, das empfinde ich als Bereicherung und das macht super viel Spaß und daraus entsteht vielleicht dann doch auch wieder was. Vielleicht unterschätze ich das jetzt, aber dass ich sage, ne, das inspiriert mich selbst total, da gehe ich dann schon in die Städte. Seien es Museen, seien es Galerien, seien es andere Lesungen und so weiter. Also da ist mir die Großstadt dann doch auch irgendwie lieb und teuer. Und da vermisse ich Frankfurt auch immer wieder.
Du lebst zwar in Ladenburg, aber man hat schon den Eindruck, dass du auch gut vernetzt bist und dich austauschst mit anderen. Das heißt, das hat schon auch eine Wichtigkeit, dass du eben in Kontakt bist mit anderen, dich austauschst, mit Leute triffst. Dann, ja. Also das heißt, du reist dann auch viel umher? Oder?
Ja, es war ja also ne Pandemie, insofern man es so nicht sagen. Aber ja, vernetzt. Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass ich, also wie alt bin ich, 42, dass ich schon 20 Jahre so schon auch in diesem Literaturbetrieb irgendwie so bin mittlerweile. Gell? Also das kann man jetzt heute so sagen. Ich meine, Silke, wir kennen uns ja auch schon lange, darf man vielleicht an dieser Stelle mal
auch 20
sagen.
Jahre.
Ja, fast 20 Jahre. Ja. Ne? Also,
ja, fast, genau.
Also, dass man einfach dadurch, ne, von der Ausbildung über das Studium, wo ich immer auch auf den Buchmessen bei Surkamp Kaffee gekocht habe und dann im Literaturs Frankfurt und dann, also so eine, über die Zeit sind einfach so viele Kontakte entstanden und dadurch, dass ich dann so ein bisschen die Seite gewechselt habe, habe ich natürlich total davon profitiert, würde ich sagen. Und dadurch auch, dass ich sozusagen mir hier aus Frankfurt total viel angeeignet habe an Wissen und so weiter und das mit sozusagen rübergenommen habe in die Kleinstadt war das, und auch nach Baden-Württemberg war es natürlich dann auch so, ja, dass es so ein Alleinstellungsmerkmal hat, glaube ich, ne? Also ein Wissen mitzubekommen und Dinge auf die Beine stellen zu wollen und so. Und genau, insofern, ja, hat sich das so über die Zeit so entwickelt.
Wir haben es ja eingangs schon gesagt, du bist Lyrikerin und Literaturvermittlerin und seit Mai 2020 bist du Podcasterin im Auftrag des Literaturhauses Stuttgart. Mhm. Wie heißt dein Podcast und wie kam es dazu?
Also der Podcast heißt Flausen, hieß Flausen, er wird wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen demnächst. Aber es kam dazu, ja, also dass ich mit Stefanie Stegmann vom Literaturhaus Stuttgart, wir waren schon länger im Gespräch, ach, man müsste mal was über Podcasts machen und das ist ja irgendwie gerade der heiße Scheiß der Stunde und so. Und dann, ja, kam der Lockdown, die Schotten gingen dicht und ich schrieb Stefanie Stegmann, wäre jetzt nicht so der Moment, um einen Podcast zu machen und so kam es und wie du sagst, es sind jetzt schon 3 Jahre, es ist irgendwie Wahnsinn. Und am Anfang war es für mich auch, also erstmal so, ne, welche Form wird dieser Podcast haben? Das hat sich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit entwickelt und dann auch zu lernen, wie bereitet man den vor, wie geht man technisch damit um und so weiter. Also es war irgendwie ein spannender, langer Lernprozess und das macht mir aber einfach wahnsinnig irre Spaß, so, ne, weil dieser Podcast ist als Quiz aufgebaut, also ich habe immer einen Gast und ich bereite mich immer relativ intensiv darauf vor, also was hat er geschrieben, aber eben auch, was sind seine Inspirationsquellen und aus diesen Inspirationsquellen schöpfe ich dann immer so eine Quizfragen, also dass ich ein literarisches Zitat nenne und sage, ist das von A oder B und das ist halt einfach so ein tolles Momentum, rasch in die Tiefe zu gehen. Also, ne, weil man kann sozusagen über den Inhalt des Zitates sprechen, man kann über diese Inspirationsquelle sprechen und das versuche ich schon auch immer, dass das Zitat auch passt zu dem, was derjenige schreibt. Ne? Und also, dass man dann auch irgendwie poetologische Fragen damit verknüpfen kann und dann, ja, finde ich das Tolle, dass man so relativ rasch, wie gesagt, so in Tiefen stößt und nicht so irgendwie an der Oberfläche plänkelt.
Der Gast ist sozusagen dann auch der Themenschwerpunkt. Ne? Genau. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, bei uns geht es ja immer so um literarische Verortungen auf allerlei Ebenen. Ja. Bei dir ist es dann der Gast. Genau. Ist es schwierig für dich gewesen, sozusagen die Rollen zu wechseln oder auch eine andere Sprache zu benutzen im Podcast, als du ja sozusagen als Künstlerin benutzt?
Gar nicht. Also sozusagen, weil es ja schon immer so ist. Also ne, sozusagen, also Verlagsausbildung, Arbeit im Literaturhaus, Arbeit im Verlag, Moderator. Also das ist sozusagen, das war, also diese, vielleicht ist diese Sprache auch deswegen irgendwie vielleicht manchmal so verdrechselt, weil sie für mich schon auch irgendwie ganz woanders hingehört, so, ne, auch im Kopf ganz woanders hingehört als in den Alltag oder in den Arbeitsalltag. Also deswegen nein, aber was mich einfach immer interessiert ist sozusagen, wo fängt das Schreiben an bei den Leuten, ne? Also was ist der Moment, wo sie losgehen, ne? Das intrinsische Interesse, aber auch mit welchen Mitteln machen sie das, ne? Und das, insofern finde ich, das ist irgendwie schon so ein ganz eigenes Interesse, das weil ich das immer total spannend finde. Irgendwie, wie geht denn das eigentlich los? Wo kriegst du deine Idee her? Und wie entspinnt sich aus diesem Kern, da sind wir wieder, aus diesem, ne, Knotenpunkt, wie entwickelt sich da so ein ganzes Buch daraus? Ne? Mhm.
Eine Frage, die ich mir auch stellt, die man speziell auch zum Beispiel Lyrik, du hast ja auch viel Lyrik, haben wir jetzt festgestellt in deinem Podcast, ne? eben in so einem Format wie einem Podcast vermittelt, was ja dann doch irgendwie auch gewisse Einschränkungen hat natürlich, also man ist nicht live auf der Bühne, man sieht die Person nicht, also visuelle Elemente, die du ja manchmal sogar auch in deinen Texten hast, die sieht man natürlich auch nicht im Text. Ja. Gibt es da eine Idee, wie man Lyrik speziell vermittelt im Podcast?
Ich glaube, also die allerwenigsten LyrikerInnen sind ja tatsächlich reine Lyriker. Also ne, meistens macht man ja noch irgendwas anderes, weil klar ist, davon verdienst du nicht deinen Lebensunterhalt. Also ne, dass sie entweder auch Prosa schreiben, wie eben ne, Nora Besson, Ursula Krechel, Sachbücher schreiben wie Max Czollek, Essays schreiben wie Uliana Wolf. Also meistens verbirgt sich hinter jemandem, der Lyrik schreibt, immer auch nochmal irgendwie mehr Werk sozusagen. Das ist, glaube ich, das eine, was es vielleicht erleichtert, in Anführungszeichen, weil ich sehe die Schwierigkeiten, die du meinst. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob du sagst, es ist vielleicht ein Gedichtband, den irgendwie ein Thema auch eint. So, ne? Ich glaube, darüber ist immer leichter zu sprechen, als wenn du disparate Einzelgedichte hast. Ich glaube, das macht es auch nochmal schwieriger. Aber ganz oft ist es so, dass ich wie jetzt Uliana Wolf, die sich, glaube ich, auch mit Sigmund Freud mal beschäftigt hat, wenn ich das richtig erinnere, und eben die Patientinnen, da gibt es dann schon so Themenspektren, die so sich durch den ganzen Zyklus zum Beispiel ziehen, oder Nancy Hünger, die ihr Ich in so eine psychiatrische Situation setzt. Also das sind immer so übergreifende Themen, wo ich doch auch denke, Lyrik ist eben zum einen natürlich Spracharbeit, und da ist es vielleicht schwierig über die rein sprachliche Ebene, aber sie ist eben doch auch immer inhaltlich gebunden und darüber lässt sich, glaube ich, ganz gut sprechen.
Hm. Denkst du in irgendeiner Form über dein Publikum nach als Podcasterin?
Klar, also weil die Frage ist ja immer vielleicht bestimmt auch bei euch, wen lädt man ein? Also ne, man überlegt ja schon, es muss ja für das Publikum auch passend sein. Und ich glaube, dadurch, dass wir so ganz oft übers Schreiben sprechen in diesem Podcast, ne, oder auch nochmal, ne, oder vielleicht einen Schritt zurück, wie finde ich diese Quizzitate? Ich komme gleich auf deine Frage zurück. Wie finde ich diese Quizzitate? Das ist ja meistens, dass ich mich ins Werk einlese und manchmal sind Verweise dabei oder Motti oder sie haben in irgendeinem Essay mal über irgendetwas gesprochen. Aber ich frage auch ganz direkt nach, was ist Inspiration, was liest du gerade so und aus diesem Mix. Und das heißt, manchmal führt das schon eben nicht zu Dörte Hansen und Sebastian Fitzek, sondern
ich wusste gar nicht, wo du hin möchtest.
Auf die Spiegel-Bestseller-Liste. Ja, okay. Sondern ne, es führt zur französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und ne, also dadurch ist einfach schon sozusagen schon, klar, es ist nicht sehr populär, sondern es ist schon so ein bisschen, sag ich mal, Writers-Writer-Thematiken. So. Und das deswegen, auf mich kommen relativ viele AutorInnen zu, die sagen, ich höre super gerne, ne? Und da nehme ich mir irgendwie sozusagen Literaturtipps heraus. Ja, sonst ist es, glaube ich, so eine große Bandbreite auch an Leuten, die einfach irgendwie Literatur interessiert sind, literaturwissenschaftlich interessiert sind. Also so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so das Populäre. Und das ist natürlich schon auch immer, was ich reflektiere und mich frage, weil natürlich da sonst wäre das die Zielgruppe größer. Mhm. Aber ja, irgendwie kann ich dann auch nur so ein bisschen und bin froh, dass das...
Trotzdem versuchst du natürlich deinen Podcast schon auch so aufzubauen, dass man irgendwie dranbleibt. Du hast ja schon erzählt, ein bisschen was von deinem Aufbau, eben gerade speziell dein Quiz, das ist ja eigentlich etwas, was durchgeht und das ist irgendwie eine sehr spezielle Idee. Da geht es ja auch ein bisschen, also einerseits nutzt du das quasi als Aufhänger, aber es ist ja auch, Quiz ist immer so ein bisschen unterhaltsam auch. Ja, das ist ja... wie wichtig ist dieser Unterhaltsamkeitsfaktor für einen Podcast?
Es ist ja, glaube ich, dann unterhaltsam auf beiden Ebenen. Also zum einen für den Gast. Ich habe es ja gerade selber gemerkt, als ich dann die richtige Antwort wusste und sogar noch ein Geschenk bekomme. Also ne, das ist dann so, yeah. Also es, die meisten haben auch erstmal vorher Angst vor dieser quasi schulischen Quiz-Situation. Ne? Und so, oh Gott, und ich habe mich vielleicht nicht genug vorbereitet, um jetzt ein Referat über Mary Shelley zu halten oder so. Aber ich versuche dann immer zu beruhigen. Aber klar, also das macht die Unterhaltung aus. Für den Gast, aber auch, glaube ich, fürs Publikum, weil es schon, also je nachdem, wie gesagt, was es für ein Werk ist, was so hinten dran steht, die Lust macht, mitzuraten. Mhm. Und auch egal, ob man vielleicht denjenigen kennt oder nicht, vielleicht nochmal zu hören, ist das vielleicht eine Übersetzung oder nicht? Aus welchem Jahrhundert könnte das sein? Also man versucht ja schon auch immer wieder herzuleiten, ne? Und das verbalisieren die Gäste dann auch meistens. Ah, das könnte daran liegen oder so. Und ich glaube, das macht schon irgendwie Spaß dann auch. Mhm.
Gibt es noch so andere Podcasts, die du selbst hörst oder die dich inspiriert haben für deinen Podcast vielleicht? Mhm.
Nee, inspiriert würde ich sagen nicht. Aber es gibt so ein paar, die ich ganz gerne höre. Jetzt bin ich nur immer nicht so gut in Titeln. Ne, die tatsächlich auch den Literaturbetrieb so ein bisschen mit in den Blick nehmen. Dann auch von der Buchhandlung Ocelot in Berlin, die stärker so auf Buchempfehlungen gehen. Also es ist ja, hat sich ja schon so die letzten 3 Jahre so ein bisschen ausdifferenziert, was es da alles gibt. Ne? Also sei es Buchbesprechung, sei es Interview mit AutorInnen und so weiter. Und genau, aber ich bin da meistens so ein bisschen vereinzelt, dass ich gucke, wer interessiert mich gerade. So stringent einer Reihe folge ich tatsächlich nicht, darf ich das überhaupt sagen? Also so
ja. Nein, es ist ja auch, war ja auch für uns ein völlig neues Format, als wir das angefangen haben. Ich hatte auch das Gefühl, zu dieser Zeit, das war ja 2020, war Literatur vor allem in Form von Buchbesprechungen aber nicht so sehr von diesen Hintergrundgesprächen mit Autoren. Aber ich glaube, da hat sich mittlerweile auch einiges getan. Da gibt es eine ganze Reihe von Formaten. Aber trotzdem ist natürlich Podcast vor allem als Wissensformat für viele einfach das Format schlechthin.
Das stimmt.
Also bei uns ist es jetzt die vorerst letzte Episode. Mhm. Wie sieht es denn mit der Zukunft deines Podcasts aus? Du hast schon gesagt, der Titel wird sich möglicherweise ändern müssen. Ja. Das heißt aber auch, du willst schon auch weitermachen erstmal.
Genau, also es soll auf jeden Fall weitergehen. Wir sind jetzt gerade so hinter den Kulissen ein bisschen am Ummodeln, deswegen kann ich da noch gar nicht so viel verraten. Aber genau, es wird auf jeden Fall unter neuem Titel, aber quasi altem Konzept weitergehen.
Mhm. Und mit dem Titel gab es ein Rechtsproblem,
genau,
wenn man das noch verraten darf.
Genau, ich weiß nicht, aber tatsächlich, ne, der Titel Flausen war schon vergeben.
Okay.
Und die Institution hatte sich den Namen eben auch einfach rechtlich schützen lassen, auch für Audioformate. Und deswegen müssen wir uns traurigerweise davon verabschieden.
Ich habe noch eine Gretchenfrage, die wir uns auch immer stellen beim Podcast. Skripten oder nicht skripten? Mhm. Und wie hart skripten?
Also ich skripte mir sozusagen, klar, die Quizfragen und sozusagen relativ lose, wohin ich von dort aus will. Und dann finde ich es aber tatsächlich schwierig, weil man muss sich ja auf den Gast auch einstellen und manchmal, wie du vorhin gesagt hast, dann nimmt er dir irgendwie schon 3 Fragen, die du in der dazwischen hattest, weg mit einer Antwort und dann fängst du zu schwitzen an. Deswegen ist ja immer, finde ich auch, ich finde ja Interview sowieso total spannend. Also als Form und was kann man damit und wie kann man auch einfach interessante Antworten so hervorlocken aus den Gästen. Und deswegen muss man echt immer so, wie bei so einem Eisberg, total viel unten drunter vorbereitet haben, weil du nicht weißt, in welche Richtung schleudert er dich oder nimmt der dir, wie gesagt, einen ganzen Komplex an Fragen mit einer Antwort hinweg und dann ist
hat dich jemand schon mal völlig rausgeschleudert oder irgendwo?
Es gab schon spannende Gäste, also das Konzept wurde öfters mal so, ne? Also ich hatte mal Usama al-Shamrani, es ist ein Autor, gebürtig aus dem Irak, aber lebt in der Schweiz, hat jetzt sein 3. Buch schon publiziert. Ich schätze ihn total sehr. Und wir haben aber eine Quizfrage und wir haben so viel darüber gesprochen, dass quasi eine Stunde schon um war und ich so, Usama, wir brauchen noch mindestens eine 2. Also brauchen wir ja nicht. Also was ja sozusagen die nächste Gretchenfrage ist, wie lange kann so ein, was ist eine gute Länge, ne? Weil ich dann anfangs auch immer so dachte, 3/4 Stunde ist das Maximale. Ich bin eigentlich immer bei einer Stunde so, ne? Wir sind bestimmt schon auch wieder.
Ach. Du hast in den letzten Jahren an einem neuen Gedichtband mit dem Titel Teilchenzoo gearbeitet und dich mit den kleinsten Dingen beschäftigt. Das Buch wird dieses Jahr unter diesem Titel erscheinen und du hast uns vorab jetzt schon einmal zwei Gedichte aus diesem neuen Buch mitgebracht.
Ich als kleinstes Ding vom Wir und die Nacktheit von Schrot und von Korn. Wenn wir Dinge durch Öffnungen drücken und mein Ding endete hier, oh-oh, mein kleines oh-oh, Spaltgerippe, das notdürftige Zusammenhalten aller Parzellen unseres Selbst, sieh wo, und eines wieder ab im Porzellan, sich wo und eines wieder ab, sieh wie, die Probebohrung, ein Meißel, das Drankleben, vergeblich, das Hacken, der Spaltpilz, das Werfen geschossgleich, der nunmehr Brösel, und haben uns nie ganz gehabt. Und ein bärbeißiger Mund schließt sich, die Kastagnetten, ein Stemmeisen, die Werkzeuge alle entlöst. Darunter liegen wir. 14. Hallo? 17. Wenn wir einander verbrennen, dann doch in den besten Absichten. So beispielsweise in der Manege, in der wir unseren Staub auslegen. Dort springen die Löwen und lassen wir die Tiger aus dem Käfig. Das ist unsere Asche und hier tun wir einander Maß an. Hier tun wir einander Popcorn und das ist unsere Feuerstelle. So balancieren wir einander die Asche aus, die Seilerei, mir nicht, dir nicht, und halten uns die Manege sauber und nagen an den Stücken Fleisch und hörst du unser Brüllen nicht, der Clown in der Kiste und Popcorn unterm Sargdeckel, hörst du unseren Sargdeckel nicht, wie er lacht unter dem Mikroskop in vierfacher Vergrößerung, darauf einen Tusch.
Vielen Dank.
Ja, das waren eben nochmal Texte aus dem neuen Buch Teilchen Zoo, was, glaube ich, noch gar nicht erschienen ist, oder?
Ja,
also, aber jetzt wirklich demnächst erscheinen wird.
Genau.
Ja. Hier tauchen ja jetzt viele Elemente aus anderen Texten auch auf, aber ich habe das Gefühl, es ist nochmal ein Stück konzeptionell verdichteter auf diesen besonderen Fokus des Kleinen und Kleinteiligen. Also teilweise, du hast den Begriff Mikroskop eben gerade genannt, das ist, glaube ich, so ein Begriff, der hier wichtig ist. Da wird das wirklich die Dinge in mikroskopischer Auflösung teilweise sichtbar. Es gibt viel Kompost, Granulat, Atome, Fäden, Häutchen, Zell, Staub und Kerne natürlich wieder.
Da sind wir wieder.
Und was aber nochmal, glaube ich, auffälliger ist, du hast die Sprache teilweise auch selbst irgendwie zerlegt, dann auch zu kleinsten Partikeln zersprengt und teilweise mutet diese Mikrowelt auch durchaus sehr rätselhaft an. Kannst du jetzt über dieses Kleinteilige nochmal sagen, was war jetzt gerade die besondere Idee an diesem Band jetzt im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu dem Vorgänger?
Also ich glaube, mir ging es so, als ich nach Schatullen in Prädulien so wieder angefangen habe zu schreiben, ist in den einzelnen Gedichten, dachte ich immer so, nee, irgendwie das hatte ich, also ne, das, also ich hatte das Gefühl, mich einfach selber zu wiederholen und irgendwie mich selbst in dieser Form leer geschrieben zu haben. Und ich bin dann irgendwie auf dieses Thema der kleinsten Teilchen gestoßen und war dann überrascht, dass es mich nicht mehr losgelassen hat, weil es so in alles hineinströmt. Also ich bin ja so jemand, also ich bin ja sowieso so total Bücher verrückt, aber ich liebe auch total Kulturgeschichten, also Kulturgeschichte der Hausnummer, des Fahrstuhls, der Vulva. Also ich liebe Kulturgeschichten, weil das immer so, ja, die Dinge, wie sie sozusagen heute sind, in Frage stellt oder nochmal relativiert, ne, weil sie zu anderen Zeiten, an anderen Orten immer wieder anders angeschaut werden. Und ich dachte, gibt es eigentlich sowas wie eine Kulturgeschichte des Kleinen? Und das gibt es eigentlich nicht. Und das wäre sozusagen mein Appell, den ich jetzt immer wieder wiederholen werde, dass es das dringend braucht, weil es sozusagen in alles hineingeht. Ne? Also sich die Dinge vom Kleinsten her anzuschauen, weil sie alles berühren. Also sei es die Physik eben, ne, mit der Quantentheorie, sei es die Biologie mit den Zellen, sei es die Literatur mit den kleinen Formen, sei es die Religion mit Asche zu Asche, Staub zu Staub und so. Also es gibt in allem, in alles, in das du hineinschaust, ist so diese Frage nach der Relation der Dinge und woraus ist alles gemacht. So, ne? Und das ist echt so eine Fragestellung, die sich von den antiken Griechen bis heute so, also woraus sind wir alles? Und je mehr ich darüber gelesen habe und auch angefangen habe, darüber zu schreiben, ist irgendwie die Welt so immer mehr in Teile und Partikel zerfallen, so. Und das Spannende ist ja, und da ist es schon so, wie du sagst, dass es eigentlich wahnsinnig viele Themen berührt, die mich eigentlich schon die ganze Zeit umgetrieben haben. Ne? Also Wenn der erste Gedichtband heißt Fünf Sinne und nur ein Besteckkasten, ne, wo es auch die Frage darum geht, wie können wir eigentlich wahrnehmen, was ist so unser Instrument zum Wahrnehmen und zum Schreiben. Und das ist ja auch, wenn du über kleinste Dinge schreibst, und jetzt fange ich an zu referieren, dann musst du ja irgendwie mit Sprache umgehen, weil also wie beschreiben wir etwas, was wir nicht sehen, sozusagen, ne? Und gleichzeitig ist es tatsächlich so in der Quantentheorie, dass diese kleinsten Dinge sich oft auch paradox zu dem verhalten, was wir so in der Alltags... So, also das war so meine beiden Herangehensweisen, zu sagen, okay, ich darf mir hier auf Sprachebene noch viel mehr erlauben, sozusagen, ne? Weil wie kann ich etwas beschreiben, was ich nicht sehe? Ich habe die volle Freiheit, das auszugestalten, und ich kann mit Paradoxien arbeiten. Ich kann immer wieder, ne, Dinge auch auf sprachlicher Ebene zerkleinern. Also das war irgendwie tatsächlich, ja, so ein sehr konzeptioneller Ansatz eigentlich so. Mhm. Und der aber, wie gesagt, in so ganz viel hineingeführt hat.
Du hast aber auch formal einiges verändert, mhm, oder? Oder auch formal mehr rumexperimentiert, mhm, mit kleinen Zeichen, ja, mit Umstellungen, ja, mit Schrägstellungen. Gehört genau, das auch dazu?
Genau. Alles, auf jeden Fall.
Alle Bezüge in Frage zu stellen oder alles nochmal, genau, auseinanderzunehmen?
Total. Also, ne, auch sozusagen, was ist die kleinste Einheit eigentlich von Sprache? Ne? Das sind so die Buchstaben oder wenn es irgendwie auch so, ne, so Zacken, so durchgehen. Ne? Also wie ist das auch immer wieder... auch, ne, Teilchen quasi, Sprache aufeinandertreffen zu lassen, um zu sagen, ne, wie im CERN, ne, in Genf, in diesem Teilchenbeschleuniger, wo immer wieder Dinge aufeinander geschleudert werden und es kommt wieder was zum Vorschein. Wie ist das, wenn du Sprache immer wieder aufeinander schleuderst? Da kommt ja auch immer wieder etwas hervor. Also das war schon so ein bisschen, mhm, auch auf visueller Ebene der Gedanke.
Genau, wobei das Auffälligste ist natürlich, dass die meisten Texte in diesem Buch eigentlich in so einer Art Blocksatz stattfinden. Mhm. Das heißt eben gerade nicht im klassischen Gedichtformat. Mhm. Warum das?
Mhm. Also vielleicht ist das der Gegensatz dazu, dass das andere vielleicht auch nochmal stärker irgendwie auffällt, dass das irgendwie so ein Spiel ist. Und dann ist ja auch die Frage, wenn wir über kleinste Teilchen sprechen, was sind sozusagen die Ränder dieser Teile, mhm, sozusagen? Also warum zerfällt ihr diese Welt, in der wir hier sind, nicht in einen Urschlamm zurück, sondern was, wie ende ich und wo fängt dieser Tisch hier an, sozusagen, ne? Also, und das ist vielleicht dann auch nochmal irgendwie der Sache auch, doch auch dagegen immer wieder eine Form und einen Rahmen und einen Rand zu geben. Mhm. So.
Ja, das Ende. Wir kommen jetzt zum Ende.
Mhm. Tusch.
Tusch, genau. ein gutes Stichwort. Und das führt uns natürlich auch wieder zu der Frage, wie kommt man eigentlich zu einem Ende? Mhm. Wie beendet man etwas? Kann man überhaupt jemals etwas befriedigend beenden? Sollte man das? Was mich interessiert, wie beendet man zum Beispiel die Arbeit an einem Gedicht? Mhm. Wann ist das zu Ende? Mhm. Vielleicht fängst du mal an, Caroline.
Ja, ich bin gespannt auf deine Antwort, Dirk. Irgendeine Art und Weise intuitiv, ist, glaube ich, keine befriedigende Antwort, aber vielleicht kann ich zum den Teilchen zu sagen, dass das super schwierig war, aufzuhören. Also ich hätte sozusagen noch 1000 Seiten voll schreiben können, wenn ich Sabine Baumann, die Lektorin, gesagt hatte, du musst dich davon trennen. Du musst dich loslösen, sozusagen. Also vielleicht braucht es manchmal auch die Aufforderung von außen. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht schlecht.
Aber das einzelne Gedicht, ich meine, wie lange feilst du dann rum?
Ja.
Schreibst du es und sagst, so ist es jetzt aus mir rausgekommen, so bleibt es jetzt stehen?
Nee, das sind schon so 10 bis 20 Versionen, würde ich schon sagen. Also wo du dann immer wieder, oder wo ich dann immer wieder, ne, am Klang, am Rhythmus, Umstellungen arbeite, irgendwie an Zugängen und Ausgängen und solchen Sachen, Perspektiven.
Wann ist es für dich beendet, Dirk?
Ja, eigentlich natürlich nie. Also es ist immer, also ich glaube ja nicht an irgendwie, dass das irgendwas jemals abgeschlossen ist. Mhm. Aber natürlich gibt es immer so eine vorläufige Art von Abgeschlossenheit.
Ja.
Und
ja.
Das ist natürlich dann auch, wie du sagst, wenn von außen der Druck kommt, jetzt mach mal bitte fertig, das soll veröffentlicht werden, das soll jetzt bitte in so eine Form kommen. Das ist dieser äußere Druck, der einen dann Dinge beenden lässt. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass ich natürlich schon auch beim Schreiben oft schaue, das kommt vielleicht auch so aus dieser Spoken-Word-Ästhetik, dass am Ende nochmal, ja, fast so eine Art Point, irgendwas steht, ne? Was das Ding abschließt, ja. Also das, ich merke manchmal, dass es dann auch zu viel wird und mach's dann wieder weg, Also das kommt auch dann vor. Mittlerweile bin ich da viel lockerer geworden. Früher hatte ich eine wahnsinnige Angst davor, Dinge zu veröffentlichen, weil ich dachte, boah, dann stehen sie jetzt nicht, kann nichts mehr dran machen.
Mhm. Mhm. Dann ist nämlich das wirklich beendet. Mhm. Ne? Dann kann man nämlich echt nichts mehr ändern.
Aber das stimmt nicht. Also das finde ich heute überhaupt nicht mehr. Also eine Veröffentlichung ist in dieser Zeit, in der sie veröffentlicht ist, ist sie natürlich genauso da. Mhm. Aber letzten Endes, die Zeit geht darüber hinweg. Und ich nehme mir heute auch die Freiheit, die Dinge dann, wenn ich sie lese, zu verändern.
Mhm. Ja, also, machst du.
Ja, natürlich, klar. Also ich lese nicht das, was da auf dem Papier steht. Ja.
Käme ich dazu?
Nicht unbedingt, nein. Ich spiele damit rum oder ich mache den Text in einer neuen Version, veröffentliche ihn in einer anderen Version. Mhm. Das kann auch passieren. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, machst du sowas auch oder sind die Texte, die du...
Also selten, aber schon auch mal. Ja. Ja.
Du hast ja die 20. Folge deines Podcastes live gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall war dein Live-Gast Thomas von Steinecker. Und der hat ja dieses wunderbare Buch bei S. Fischer 2021 herausgebracht mit dem Titel Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke. Er hat da verschiedene Gründe, die Kapitel sind verschiedene Gründe, warum etwas dann zu Ende ist.
Ja.
Aber ich möchte daraus noch eine letzte Frage sozusagen ableiten oder eine vorletzte. Ist etwas gescheitert, wenn es nicht zu einem Ende gebracht wurde? Denn das impliziert das ja.
So. Ja, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es führt dich ja immer, also indem etwas scheitert, daraus ziehst du ja was, glaube ich, und würdest damit vielleicht etwas anderes starten. Also ich würde sagen, nein.
Hm. Würde ich auch so sehen, also vor allem, ich glaube, das gilt ja für die meiste Kunst, dass man irgendwie immer mehr macht, als man am Ende dann, als der wirkliche Output dann ist. Ja,
genau.
Das heißt, da ist diese ganze Basis von Dingen, die von Versuchen, die aber als Basis dienen für neue Sachen. Mhm. Natürlich sind die nicht abgeschlossen, und aber sie dienen halt als Ideenlager oder manchmal auch als Ersatzteillager für Sachen.
Genau.
Also ich habe auch viele Dinge angefangen, die nie veröffentlicht wurden. Sind sie gescheitert? Würde ich jetzt so nicht sehen jetzt in dem Sinne.
Aus dem Regal gezogen.
Gut, dann sind wir jetzt am tatsächlichen Ende angelangt, aber
nein,
noch
nein,
nicht
nein,
ganz
am
Ende.
Nein. Vorläufigen.
Genau, beim Ende des Gesprächs. Wir kommen jetzt noch zum Abschlusspunkt aus dem Regal gezogen. Mhm. Da haben wir uns überlegt, dass das Thema heute ja das Ende, der Abschluss ist sozusagen. Und dazu haben wir uns alle ein Buch mitgebracht. Caroline, vielleicht fängst du mal an. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe, wie ich ja schon sagte, zum Thema Teilchen einiges gelesen und ganz großartig fand ich Bernd Heinrich, spreche ich ihn jetzt mal aus. Also er kommt gebürtig aus Polen, 1940 geboren, ist aber in den USA emigriert und ist Zoologe und Biologe. Und das Buch heißt Leben ohne Ende, der ewige Kreislauf des Lebendigen. In der Reihe Naturkunden erschien bei Matthes und Seitz, ne, von Judith Schalansky herausgegeben. Und ich fand es einen ganz großartigen Band, weil er eben beschreibt, in so einer Nature Writing Art und Weise, wie er, geht raus, mich gar nicht auszusprechen, also wie dieser Verwesungsprozess eigentlich funktioniert. Er hat wirklich überfahrene Tiere ausgelegt und beobachtet, was damit passiert. Also, ne, dass zuerst die Geier kommen und dann die Krähen kommen und dann die Wölfe kommen und dann irgendwann die Käfer. Und also tatsächlich dieser Prozess, um einfach zu sagen, und das finde ich einen total spannenden Gedanken, dass es in der Natur keine Abfälle gibt. Also es wird einfach alles immer wieder in diesen Kreislauf gespeist. Und ja, so drastisch er das auch schildert, so tröstlich finde ich diesen Gedanken. Und es war, ich habe das vor ein, zwei Jahren in den Sommerferien am Strandurlaub gelesen. Und auch mein Mann sagte, was liest du denn da schon wieder, während die anderen Sebastian Fitzek lese ich über den Verwesungsprozess und den Totengräberkäfer. Aber also eine ganz tolle Empfehlung, das fand ich irgendwie total spannend.
Dirk, was hast du mitgebracht zum Thema Abschluss und Ende und Enden?
Ich musste dran denken an ein Buch, dem ich vor einigen Jahren in Rumänien begegnet bin, und zwar von Jean Bart mit dem Titel Europolis. Und zwar deswegen, weil es an einem Ort spielt, nämlich dem kleinen Städtchen, Hafenstädtchen Sulina im Donaudelta, was eine ganze Reihe von Besonderheiten hatten. Ich war interessanterweise vor ein paar Jahren im Rahmen eines Literaturaustauschs auch dort. Es ist wirklich heute einer der verlassensten und vergessensten Orte Europas, kann man so sagen. Mhm. Es gibt nicht mal eine Straßenverbindung dahin. Man kann quasi nur per Boot hinfahren. Und es hat irgendwie drei Straßen. Es ist wirklich, da laufen Pferde und Esel auf der Straße rum. Es ist total schläfrig. Und also wirklich ein Ort am Rande der bewohnten Welt, könnte man fast sagen. Mhm. Aber im 19. Jahrhundert war das eine pulsierende Stadt, eine pulsierende europäische Hafenstadt, eine multikulturelle Stadt, die aufgrund der damaligen politischen Verhältnisse, Osmanisches Reich, Habsburgerreich, zu den ganz, ganz wichtigen Handelsstädten eben gehört hat. Auch Sitz der Europäischen Donaukommission war, die eigentlich schon eine, ja, man kann sagen, so eine Art Vorläufer der europäischen Verträge eigentlich war. Und dann wirklich multikulturelle Ort mit vielen Botschaften, mit vielen Hotels. Und Jean Barthes, das ist ein Künstlername von Eugenio Botes, war jahrelang Hafenkommandant in diesem Ort. Und er schreibt jetzt hier über die 1920er Jahre in diesem Ort, wo es schon die ersten Zerfallszeichen gibt, also wo das schon so der Höhepunkt eigentlich überschritten ist, weil einmal durch den Ersten Weltkrieg natürlich diese großen Reiche, Osmanisches Reich, Habsburgerreich, sich aufgelöst haben und zum anderen es neue Hafenstädte gab, die wichtiger plötzlich wurden und dann auch noch, dass die Donau da versandet ist an der Stelle und so weiter. Das hat dann alles nicht mehr so gut funktioniert. Und er schreibt eine total fantastische Geschichte. Er verknüpft quasi dieses große Thema des Verfalls einer großen europäischen Utopie, muss man eigentlich sagen, mit einer Geschichte der Menschen vor Ort und mit einer Familiengeschichte. Und am Ende ist es einfach ein ganz großes Drama. Aber ich liebe dieses Buch auch, weil der Jean Barthes hier eine unglaubliche Sympathie für seine Figuren hat, für auch diese ganz skurrilen Figuren, die aus verschiedenen Kulturen kommen und wie die sich zueinander verhalten, wie sie auf ihre Identität beharren, aber dann trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und ich finde es einen ganz, ganz großen europäischen Roman, ein bisschen vergessenen Roman. Er ist leider nur einmal ins Deutsche übersetzt worden, und zwar 1974 ist er in einer DDR-Ausgabe herausgekommen, ja, im Verlag der Nation Berlin. Mein Plädoyer, unbedingt neu veröffentlichen. Die Übersetzung ist super, aber es müsste neu veröffentlicht werden. Es gibt es nur noch antiquarisch und verfilmt werden. Unbedingt verfilmt werden. Es ist ein fantastisches Filmwerk. Wie ist denn mit dir, Silke? Was hast du uns zum Thema Ende mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, was ich glaube zu mir passt, weil ich Enden nicht so mag. Ich mag gern Sachen, die am liebsten immer weitergehen oder überborden. Ich habe mitgebracht von Christa Wolf, Ein Tag im Jahr aus dem Luchterhand Verlag. Das ist 2003 erschienen. Die Autorin Christa Wolf, die ja in der ehemaligen DDR gelebt hat, hat 1960 ein ziemlich einzigartiges Tagebuchprojekt begonnen. Ursprünglich ist sie einem Aufruf einer Moskauer Zeitung gefolgt, den 27. September des Jahres 1960 zu beschreiben. Und dann hat sie es aber nicht dabei belassen, sondern sie hat fortan jeden 27. September beschrieben bis zum Jahr 2000. Und es sind so ihre Gedanken, Beobachtungen, aber auch so ganz banale Wetter, also wie ist das Wetter an diesem Tag, zugleich welche politischen, gesellschaftlichen Ereignisse gab es und diese Mischung aus ganz alltäglichen und auch sehr intimen Aufzeichnungen. Sind aber auch ein großes Zeitzeugnis deutsch-deutscher Geschichte, weil Christa Wolf ja auch immer wieder ihre eigene Rolle in der DDR reflektiert hat und auch ihr Verbleiben, Bleiben oder Gehen, auch in diesen Tagebucheinträgen. 2003 sind dann diese Tagebucherzählungen veröffentlicht worden. Damals war mein erstes Jahr im Literaturhaus und sie kam mit diesem Buch und ich habe das total begeistert gelesen. Und als es fertig war, habe ich mich gefragt, wie geht denn das jetzt weiter? Was ist denn am nächsten 27. September? Also ich konnte das irgendwie gar nicht fassen und dachte auch, was für ein willkürliches Ende. Natürlich das Jahrtausend, ne? Aber tatsächlich hat Christa Wolf auch nach diesem Buch weitergeschrieben. Bis zu ihrem Tod hat sie jeden 27. September beschrieben. Und ihr Mann hat nach ihrem Tod dann nochmal ein Nachfolgeband rausgegeben, der heißt Ein Tag im Jahr im neuen Jahrhundert und enthält dann ihre Notate von 2001 bis 2011. Und insofern für mich ein wunderbares Buch zum Thema Ende.
Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Die bisher vorhandenen Episoden kann man natürlich auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify, bei weiteren Podcast-Plattformen hören. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich besonders auch zum Abschluss, wenn ihr da vielleicht nochmal das kommentiert.
Auch bei unserem Gastgeber möchten wir uns bedanken, bei dem Frisiersalon Schlitz, der uns ja einige Zeit beheimatet hat. Auch da, wir haben da im Moment ein Schaufenster, wo die Bücher unserer Gäste ausgestellt sind. Ja, ich sage jetzt mal herzlichen Dank an dich, liebe Caroline.
Danke euch.
Danke an dich, Dirk.
Ja, danke an dich,
Podcast-Partner. Silke, ja. Danke an alle unsere Abonnentinnen und eben auch an unseren Gastgeber. Und jetzt ist ultimativ Schluss.
Tusch.
Tschüss. Tusch.